Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Jetzt hatten wir ein kleines Gespräch in der Pause und ich habe versucht, eine Stelle zu finden. Die habe ich jetzt nicht gefunden, aber einige andere bei der Luisa Picaretta. Wir haben gesprochen über das Richten. Ich habe jetzt gerade was gelesen bei Jesus, bei Luisa Picaretta. Wenn die Seele im göttlichen Willen lebt, dann erwirbt sie, anstatt gerichtet zu werden, selber das Recht, über die anderen zu richten. Also die Seele im göttlichen Willen hat sogar das Recht, über andere zu richten, andere zu verurteilen, andere zu richten. Ich habe euch das einmal erzählt, dass ich gesagt habe, es ist das Gericht der Barmherzigkeit, also so wie die Mutter Gottes ihnen die Barmherzigkeit zu erflehen, die Barmherzigkeit Gottes. Aber es gibt tatsächlich Stellen, eine, die habe ich jetzt nicht gefunden, aber wo Jesus ausdrücklich sagt, dass die Seele wirklich auch teilnimmt an dem Recht, über andere zu richten, also andere zu verurteilen, andere Geschöpfe, die sich schuldig gemacht haben. Da gibt es etwas im Jahre 1912, Dezember 1912 und dann 1919, wo ich jetzt etwas gefunden habe, das darauf hindeutet. Aber es gibt noch eine Stelle, auch in den ersten Jahren, die ausführlicher beschreibt diese Tatsache ganz. Ja, es ist unglaublich, ein Geschöpf, das selber gesündigt hat, dass das dann teilnehmen darf an dieser richterlichen Gewalt Gottes. Das ist etwas Unfassbares irgendwie. Aber man kann es, glaube ich, nur so verstehen, ein Geschöpf, das gesündigt hat, in der Erbsünde geboren wurde, persönlich gesündigt hat, dann die Gabe des Lebens im göttlichen Willen aber in Besitz nehmen darf. Ein solches Geschöpf wird ja fundamental umgewandelt und erneuert. Es wird befreit von der Schuld. Es besitzt die göttliche Heiligkeit, nicht mehr die menschliche. Und ich sehe in dieser Gabe einfach den Grund, die Größe dieser Gabe, der göttlichen Heiligkeit. Das ist sicher der Grund für dieses außerordentliche Privileg, weil ein Geschöpf an sich selbst könnte so etwas nie an einer solchen, ein solches Recht nie in Anspruch nehmen, einfach. Aber es ist das wirklich das reale Leben Gottes und sein Wille, der, es ist ja auch, Jesus sagt ja auch, von deinem Inneren aus, in deinem Inneren habe ich meinen Thron errichtet, und von deinem Inneren aus ist es, dass ich die Völker auch züchtige, zurechtweise. Und so muss die Seele auch mit den Züchtigungen einverstanden sein, die Gott sendet, mit den Strafgerichten. Luisa hat sich immer angeboten, alles auf sich zu nehmen, damit Gott die Menschen verschonen kann. Aber oft hat Jesus dann gesagt, es ist nicht möglich, die Gerechtigkeit muss ihren Ausgleich finden. Und wo er gesehen hat, dass die Menschen einfach über die Stränge schlagen, wo sie alles aus dem Gleichgewicht bringen würden. Da muss er züchtigen. Und so muss dann auch die Seele da einverstanden sein und einwilligen. Sie darf nichts, keinen Punkt finden oder irgendwo sich an etwas stoßen, wo Gott jetzt etwas tun will. Sie muss überall mitwirken, sie muss überall ihr Fiat geben. Natürlich kann sie sich einsetzen, soll sie sich einsetzen, so wie Jesus es getan hat, wie Maria. Aber wenn Gott dann trotzdem sagt, es bleibt mir nichts übrig, es tut er ja mit einem blutenden Herzen, dann muss die Seele da auch, dann wirkt sie dann auch mit. Dann muss sie mitwirken und sie tut es auch. So, selbst in der Züchtigung. Ja, das ist jetzt etwas eine Abweichung, aber vielleicht doch ein wichtiger Punkt, weil ich eben früher mal gesagt habe, es ist nur das Gericht der Barmherzigkeit, wo wir teilnehmen. Na, da muss ich jetzt eigentlich korrigieren, es ist sogar das Gericht über die sich schuldig gemacht haben, die Geschöpfe. Aber jetzt zu der schönen Stelle vom 6. Mai 1938. Um im göttlichen Wollen zu leben, genügt es, das zu wollen. Also da sehen wir, wie einfach das ist. Wenn jetzt jemand den göttlichen Willen kennenlernt, seien es jetzt die ersten paar Worte, und etwas davon versteht, nur vielleicht wenig, aber er will es, dann ist das schon ausreichend, um den ersten Schritt zu tun. Und so schreibt Luisa, sie war wieder versenkt im göttlichen Willen Sie war ja so zurückgezogen in ihrem kleinen Zimmer, das waren zwei kleine Zimmer, in einem hatte sie ihr Bett, da hat sie gearbeitet, im anderen waren die Mädchen, die bei ihr gelernt haben. Sie konnte sich dadurch ein bisschen auch einen Privatraum bewahren, kann man sagen. Und in diesem kleinen Zimmerchen, da war sie, es war jeder Tag das Gleiche. Da war sie in ihren Gedanken frei, um ganz bei Gott zu sein. Sie hatte ihre Glöppelstickerei und das war eine Tätigkeit offensichtlich auch, die nicht den ganzen Geist absorbiert hat. Sie konnte immer noch bei Jesus bleiben, beim göttlichen Willen. Und dann die vielen Stunden, wo sie alleine war. Sie war also immer mit dem göttlichen Willen beschäftigt. Und in einem solchen Moment sagte Jesus zu ihr: Meine gute Tochter, um in meinen Willen einzutreten, ist der Weg höchst einfach. Also es ist ganz einfach. Denn dein Jesus lehrt nie schwierige Dinge. Das sagt sie auch in den Briefen. Ich habe das Heftchen mit von ihr. Da gibt es ja von der Irmgard Haslinger ein kleines Heft aus den Briefen von der Luisa Picaretta. Sie schreibt das oft. Es ist nicht schwer, nicht schwierig. Meine Liebe passt sich sehr an die menschliche Fassungskraft an. Also ich passe mich sehr an die menschliche Fassungskraft. Damit das Geschöpf ohne Schwierigkeit das tun kann, was ich lehre und was ich will. Also er macht es uns sehr leicht, er kommt uns so entgegen, er passt sich an. Also man kann sich das fast vorstellen, wie dass er die Konturen annimmt, von dir, von dir, von dir. Also wenn er jetzt zu dir etwas sagt, dann passt er sich genau dir an. Also dann ist das seine Silhouette sozusagen, seine geistige, ist spiegelgleich mit der deinen. Er macht das genau so, dass du ihn verstehst. Oder du, oder du. Und das habe ich auch einmal so im Bild gesehen. Ich habe mich da auch einmal so im Bild gesehen. Das heißt, Jesus, der sich mir anpasst, ich will mich ihm anpassen und er macht dasselbe mir gegenüber. Das ging bis in die Frisur. Die Haare waren ein bisschen verdrückt nach dem Schlafen. Da hatte ich so eine bisschen verdrückte Frisur und so habe ich Jesus gesehen. Ich habe gewusst, das ist Jesus, aber er hat genauso ausgeschaut wie ich. Und das ist ein Bild dafür, es kommt ja oft in den Schriften vor, für genau das macht er. Je mehr wir ihm ähnlich werden wollen und je ähnlicher wir ihm werden, umso ähnlicher wird er uns. Und dann schauen wir uns so gleich wie zwei Zwillinge. Also bis in die Frisur, die ein bisschen demoliert ist. Das ist sowas irgendwie so liebenswürdig. Das ist unfassbar. Er passt sich unserer Fassungskraft an. Er weiß ja, wie begrenzt wir sind. Und er schränkt sich da ein, er macht sich ganz klein. Und er sagt dann, nun musst du wissen, dass die erste unabdingbare Sache, um in mein Fiat einzutreten, jene ist, dies zu wollen. Also Punkt 1, wir wollen es, ganz einfach. Ich will es oder ich will es nicht. Na, ich will es, ich will es, ich will es unbedingt. Und es mit ganzer Festigkeit zu ersehnen, das haben wir jetzt auch hier schwarz auf weiß, in ihm zu leben. Also beharrlich, ich will es, ich will es, ich will es. Da schreibt die Luisa an eine Witwe, Giulietta Savorani oder so ähnlich hat die geheißen, Antonietta Savorani. Da schreibt sie ihr genau diese Worte, um ihm diese Gabe in Besitz zu nehmen, ihm immer wieder zu sagen, mit Nachdruck, wie die lästige Witwe, die immer wieder kommt, ich will es, ich will es, ich will es, unbedingt, ich will es. Also aufdringlich sein, unhöflich sein. Da müssen wir nicht poltern, wir brauchen da nicht jetzt grob werden, aber einfach unhöflich sein, das heißt aufdringlich, lästig. Das will er, das gefällt ihm, da sieht er unsere Beharrlichkeit. Also wir wollen es und das mit ganzer Entschlossenheit. Die zweite Sache ist es, den ersten Schritt zu tun. Naja, das heißt einfach dann, ich will es und dann den ersten Schritt tun. Ich mache meine Schritte, ich mache meine Arbeiten, ich trinke aus dem Glas. Und das ist schon der erste Akt im göttlichen Willen. Und dann stelle ich das Glas nieder, das war der zweite Akt und so weiter. Und so mache ich einfach weiter. Da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches. Vielleicht gibt es Seelen, die da plötzlich etwas wahrnehmen oder sehen oder hören. Bei mir war das nicht so. Und dann habe ich mich immer wieder gefragt, na, ist das alles? Das kann es doch nicht sein. Ist das jetzt das Leben im göttlichen Willen? Wo ist da, ja, man sieht nichts, man hört nichts. Weil, ja, warum? Der göttliche Wille ist Er ist Gott. Gott ist ein Geist. Gott wohnt im unzugänglichen Lichte. Wir sehen es nicht, dieses Licht. Wir sehen Gott nicht. Wir hören ihn nicht mit unseren leiblichen Augen, ausgenommen ein paar Begnadete. Ja, jetzt weiß ich nicht. Ich kann es nur glauben. Und so ist unser Schritt, das erste ist zu wollen. Und dann das zweite, ich mache meine Bewegungen, meine Handlungen, meine Tätigkeiten und ich kann jetzt nur glauben, dass es so ist. Und er nimmt mich ja bei der Absicht. Ich will es. Und er schaut auf meine Absicht. Nicht, ob ich was sehe oder höre oder fühle. Das wäre für mich natürlich schön. Das wäre eine Bestätigung. Obwohl ich dann auch wieder zweifeln könnte, ob mich nicht der Feind täuscht. Aber Gott schaut einfach nur auf die Absicht. Ich will es. Und er schenkt sich sofort. Und es ist das, der erste Akt, der zweite, der dritte. Ist der erste Schritt getan, umgibt mein göttlicher Wille das Geschöpf mit Licht und solcher Anziehung, dass es den Wunsch verliert, seinen Willen zu tun, also den eigenen. Also wenn man anfängt, dann kommt sofort der göttliche Wille und hüllt das Geschöpf ein mit Licht und mit einer solchen Anziehungskraft, dass es gar nicht mehr den eigenen Willen tun möchte. Also wir spüren das vielleicht nicht, aber er ist da. Und er macht es wie ein aufmerksamer Wächter, wie ein aufmerksamer, sorgfältiger Vater, fürsorglich. Er schaut auf mich, er passt auf mich auf und er umgibt mich von allen Seiten und stattet mich mit allem aus, vom ersten Moment an. Wenn ich auch nichts davon wahrnehme, ich habe keine Tröstungen, ich habe keine Visionen und nichts. Aber doch geschieht es. Es ist der reine Glaube. Kaum hat es den ersten Schritt getan, das Geschöpf fühlt es sich als Herrscher. Und da habe ich ziemlich zu tun gehabt, weil ich habe das nicht so wahrgenommen. So, jetzt will ich da am Anfang im göttlichen Willen zu leben. Ich habe mich nicht als Herrscher gefühlt. Ich weiß nicht, sie schreibt so, fühlt es sich als Herrscher. Die Nacht der Leidenschaften, der Schwächen, der Armseligkeiten hat sich in Tag verwandelt, in göttliche Kraft. Also meine Erfahrung war, wirklich muss ich gestehen, nicht so. Wenn ich jetzt anfangen wollte, im göttlichen Willen zu leben, da war gar nichts anders als vorher. Also die Gefühle, die Wahrnehmung, der Zustand, der Seelenzustand, das war genauso wie vorher. Aber ich wollte es und ich habe weitergemacht. Und ich habe so viele Sachen nicht verstanden. Es klang mir so abstrakt. Da waren nur diese Schriften, es gab keine Vorträge im Internet, keinen Januzzi, ich wusste gar nichts, keine Bücher, nichts. Also nur diese wenigen, die ich hatte vom Herrn Zischkin, die ersten drei Bände. Und das war alles so schwer. So, ich habe nur gewusst, das ist absolut, es ist was Erhabenes, es ist etwas Großes. Aber so irgendwie, ich konnte es einfach nicht aufnehmen, ich konnte es nicht verstehen, ich konnte es nicht umsetzen. Ich habe auch nicht einmal gewusst, wie kann ich da anfangen. Ich will es so gern, aber ich habe nicht gewusst, es gab keine Erklärung, wie trete ich jetzt in den göttlichen Willen ein. Ich habe das gelesen, na wunderschön, wunderschön. Wenn ich nur wüsste, wie ich da hineinkomme. Und da liest man Monate, Jahre, Jahre. Ich habe nicht gewusst, wie kann ich den Schritt tun. Ich habe nicht gewusst, dass man einfach nur Wollen braucht. Das ist so einfach, das ist ja zu einfach, denkt sich der Mensch. So wie bei dem aus Ägypten oder irgendwo kam der nach Israel, weil er gehört hat von einer Jüdin, die bei ihm im Dienst war, da gibt es einen, der dich heilen kann, der Naaman, der Syrer Naaman. Und der kam dann nach Israel zum König und der hat gleich gemeint, na, ich kann dich nicht heilen, willst du mich frotzeln? Und dann hat er aber erfahren, da gibt es einen Propheten, den, jetzt weiß ich gar nicht, welcher Prophet das war, der Syrer Naaman. Der wurde geschickt zu diesem Propheten.
Elisha.
Ja, Elia oder Elisha, ja, kann sein. Der Syrer Naaman. Und dann hat der gesagt, er soll sich so 7-mal untertauchen im Jordan. Und der hat sich geärgert. Na, das kann ich zu Hause auch machen. Da haben wir doch viel bessere Flüsse als diesen Jordan. Wir haben den so und so. Und dann wollte er es gleich gar nicht tun. Weil er hat gemeint, irgendwas Schwierigeres. Dass das so einfach gehen soll, das ist ihm nicht eingegangen. Und so ähnlich ging es mir auch im göttlichen Willen leben. Das ist so etwas Heiliges, so etwas Erhabenes, was Großes. Das habe ich in den Schriften wahrgenommen und ich habe aber sonst nichts verstanden. So, und jetzt soll das so einfach sein. Das kann für manche vielleicht ein Problem sein, weil sich die denken, das gibt's doch nicht. So groß, so erhaben, und dann brauche ich das nur zu wollen. Einfach nur zu wollen. Und doch ist es das, ist alles in diesem Wollen, in meiner Absicht. Ob ich es will. Und da sehen wir, wie hoch Gott unsere Willensfreiheit einschätzt, wie hoch er sie bewertet, wie hoch er sie respektiert. Wenn ich den göttlichen Willen will, dann schenkt sich der göttliche Wille sofort in allen meinen Akten. Und es beginnt dieses Wunder des göttlichen Lebens in jedem Herzschlag und Atemzug, nur weil ich es will. Wenn ich es nicht will, dann geschieht es nicht. Gott respektiert das. Und es geschieht dieses Wunder nicht. Es ist ein Wunder, dass man ein einziger Akt im göttlichen Willen kann man durch die ganze Ewigkeit hindurch nicht ergründen. Einen einzigen Akt. Und wenn wir anfangen, das zu leben, dann geschieht ja ein Akt nach dem anderen im göttlichen Willen. Ein Wunder nach dem anderen. Und ein Akt nach dem anderen ergibt einen neuen Grad der Glorie im Himmel. Ein einziger Akt, ein einziger Atemzug im göttlichen Willen ist ein neuer Grad der Glorie im Himmel. Und ein einziger solcher, ein einziger Grad der Glorie ist wiederum so viel, dass wir die ganze Ewigkeit nicht es schaffen werden, das zu ergründen. Also da sieht man ein bisschen diese Dimension, was Leben in Gott heißt. Also ein Akt, was ein Akt im göttlichen Willen ist und jeder Akt ein weiterer Grad der Glorie. Und jeder Akt ist ein Spiegel an unserem Gewand, das wir in der Ewigkeit tragen werden. Das ist zusammengesetzt aus lauter Spiegeln. Jeder Akt ein solcher Spiegel in den verschiedensten Farben und Schönheiten. Man kann sich das nicht ausdenken. Das Gewand der Seelen, die auf Erden im göttlichen Willen gelebt haben, wird sich so unterscheiden vom Gewand der übrigen Heiligen. Die werden das nur anstaunen können, dieses herrliche Kleid der Glorie. Da müsste man auch mehr sagen, aber jetzt bin ich schon viel zu weit. Jedenfalls, das sind Unterschiede, die in der ganzen Ewigkeit gar nicht ergründet werden können. Auch in der Glorie, eben in diesem Kleid der Herrlichkeit. Ja. Also das Geschöpf fühlt sich vom ersten Schritt an als Herrscher. Ja, es ist, ich habe es nicht so erfahren, aber da fällt mir jetzt ein, warum ich jetzt zögere. Später, ich habe angefangen im Jahr 2000 die Schriften zu lesen. Im Jahr 2013 kam da eine Art ein neuer Zugang, da hat es angefangen, dass ich irgendwie, ja, da habe ich dann verstanden, wie kann ich eintreten. Und da ist das dann schon passiert, dann habe ich das erlebt. Dann war ich 3 Monate lang in einer Art Ekstase oder in einer Freude, das war so eine Freude, da war alles so schön, da habe ich die Rundgänge stundenlang jeden Tag und das war so himmlisch, das bleibt nicht so. Aber das war wirklich dann so, wie sie hier schreibt. Da bekommt man sozusagen diesen, das ist der Köder, das ist so stark, das sind so viele Süßigkeiten, so viele Gnaden, dass man dann, wenn es schwer wird, nicht mehr aufgibt. Und das ist auch seine Absicht, weil er sagt, er überhäuft einmal die Seele mit Gnaden und dann scheint er sich zurückzuziehen. Und dann schaut er, was macht die Seele, bleibt sie treu. Wenn sie nicht treu bleibt, dann muss er die Pläne aufgeben. Aber wenn sie treu bleibt, dann wird sie ihr Feld von Neuem bestellen, sozusagen, weil das erste Feld, das wird abgeerntet, da wachsen die schönsten Früchte, die ersten Gnaden und wunderbar, wunderschön, aber auf einmal, das wird abgemäht und dann ist nichts da. Die Seele fällt zurück und es kommt ihr fast vor, es ist ja alles wie vorher, alles wieder weg. Und dann bleibt sie aber treu und setzt ihre frommen Übungen fort und bepflanzt wieder das Feld neu. Sie setzt da die Setzlinge, Blumen oder ja. Und das Feld wird neu bestellt. Naja, das ist eine mühsame Arbeit. Aber dann kommen, wenn sie treu ist, dann kommen wieder Früchte. Und das ist noch viel schöner als beim ersten Mal. Und dann geht das, ja, je länger, also je treuer sie ist, je beständiger sie ist, umso stabiler wird das Ganze dann, dass man nicht mehr aufgibt. Am Anfang ist sicher das Schwierigste. Man bekommt die Anfangsgnaden, die Begeisterung. Und dann wird es irgendwann einmal so sein, dass alles vorbeischeint. Ja, habe ich was falsch gemacht? Und nein, ich habe sicher was falsch gemacht. Was habe ich falsch gemacht? Und Trostlosigkeit, Mutlosigkeit. Nein, ich hau den Hut drauf, sagt der Österreicher. Und das ist dann die Versuchung. Wenn man diesen, wenn man da durchtauchen kann, durchstoßen, das durchstehen kann, diesen toten Punkt, dann, ja, dann glaube ich fast, dass man schon gewonnen hat, weil, also bei mir war es so, dass nach dieser Begeisterung, da war dann komplett das Gegenteil. Da hatte ich einen solchen Widerwillen, jetzt dazu beten und dann den Rundgang zu machen, aber so einen Widerwillen. Das war mit zusammengebissenen Zähnen. Das war so stark. Und einige Wochen auch wieder, oder 2 Monate, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und dann hat sich, ja, dann hat sich dieser Druck gelegt. Der Feind, ich meine, ich werde auf die Probe gestellt, wir werden auf die Probe gestellt. Der Feind hat da einen solchen Druck gemacht auf meiner schwachen Stelle, weil ich habe diese Beständigkeit im Gebet nicht gehabt. Und das war von meiner Bekehrung weg 20 Jahre, mehr als 20 Jahre so. Wenn es mir halbwegs gut gegangen ist, ja, dann habe ich gebetet. Aber dann kam immer wieder so ein Punkt, wo ich abgestürzt bin. Und da war es völlig aus. Da konnte ich nur in Gemeinschaft beten, aber alleine nicht. Ich habe an Gott gedacht und so, auch mit ihm gesprochen. Aber diese Gebete, Rosenkranz oder so, habe ich nicht gemacht. Über 20 Jahre, da gab es immer wieder solche Untertauchstationen. Und eben dieser Zustand ist natürlich wiedergekommen. Nach dieser großen Begeisterung im göttlichen Willen kam wieder dieses Tief. Und das war ganz extrem. So wie das Hoch zuerst extrem war, war das Tief dann auch extrem. Und dann habe ich es durchgestanden und dann habe ich gespürt, der Druck lässt nach. Die Begeisterung von zuerst ist nicht mehr gekommen in der Weise. Das waren die Zuckerl. Die Begeisterung war nicht mehr. Also jetzt bete ich auch nicht in dieser Begeisterung. Jetzt ist das einfach in der Treue und auch fallweise schon eine Gefühle der Liebe, der Zärtlichkeit und so, aber das muss nicht sein. Es ist jetzt mehr ruhiger, also gleichmäßiger. Man ist leerer geworden, das spüre ich auch. Man wird immer leerer innerlich, freier von diesen Dingen, von den eigenen Eindrücken, Gefühlen, Neigungen. Also man fühlt sich selber immer weniger. Das nehme ich auch wahr, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ganz absorbiert lebe, das würde ich mir wünschen, dass ich gar nicht mehr an mich denke. Aber es ist doch so im Vergleich zu früher, dass ich mich weniger spüre. Und dann ist auch das Schwere leichter zu tragen, die Hochs und die Tiefs. Und es wird irgendwie gleichmäßiger, dass man nicht mehr eine Hochschaubahn hat oder so eine Kurve, so eine ganz extreme, sondern das wird ein bisschen sanfter, das Ganze. Ja, die Schritte, die das Geschöpf im göttlichen Willen tut, sind Schritte von Licht. Es verschönert das Geschöpf, das Licht. Es heiligt es, beseligt es, bahnt ihm den Weg. Also dieses Licht umgibt das Geschöpf und zeigt ihm auch den Weg. Man bekommt Einsichten, Erleuchtungen, Anregungen, Eingebungen, wie man weitermachen soll, wie man beten soll, wie man leben soll, wie man es umsetzen soll. Und es teilt ihm die Ähnlichkeit seines Schöpfers mit. Doch dies geschieht so sehr, also die Ähnlichkeit seines Schöpfers, das ist eben auch die Ähnlichkeit im Beten, im Denken, in den Rundgängen, wie wir es vorhin gehört haben. Ich mache es genauso wie der liebe Gott. Ich liebe ihn in allen Geschöpfen, in allen Menschen, in allem, was existiert, auf seine eigene Weise. Und ich liebe ihn Tag und Nacht. Liebe, die nie aufhört, Liebe, die immer liebt. Und so empfängt das Geschöpf immer mehr die Ähnlichkeit seines Schöpfers. Doch dies geschieht so sehr, dass es nicht nur das äußerste Bedürfnis fühlt, in meinem Wollen zu leben, sondern, jetzt kommt das, es fühlt ihn wie das eigene Leben, von dem es sich nicht lösen kann. Das ist jetzt auch so eine Frage, wie man das wahrnimmt. Für mich kann ich sagen, ich kann das nicht immer so fühlen, weil oft fühle ich mich so ganz weit weg, wenn ich so zugeschüttet bin mit Aktivitäten. Aber es gibt immer wieder diese Momente, immer diese, wo man einen Ruhemoment hat oder wo man in sich gehen kann, allein mit Jesus ist. Und man erkennt es auch daran, dass man sich selber immer weniger fühlt. Und dass die Welt und die Erde und die Menschen, das ist alles, das rückt immer weiter weg. Also für mich, ich glaube, für euch ist es auch so. Wenn man im Glauben ist, dann egal was, auch das Familiäre, es wird alles nicht mehr so, es ist nicht mehr so dramatisch und nicht mehr so, man leidet, ja, aber man ist nicht mehr so vereinnahmt davon irgendwie. Es ist, man kann es ganz anders durchtragen. Und ja, es fühlt, dass den göttlichen Willen wie das eigene Leben, von dem es sich nicht lösen kann. Also in meinem Gedanken, in meinem Willen ist es auch so, das ist das Einzige, Gott einzig, nicht nur an erster Stelle, sondern eigentlich er allein. Gott allein, der göttliche Wille allein. Er allein ist mein Leben. Natürlich, wir brauchen was zu essen, zu kleiden und so weiter anzuziehen. Aber im Inneren ist man von all dem, fühlt man sich frei irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da täusche, aber innerlich habe ich das Gefühl, das ist mir alles gleichgültig. Bedeutet mir nichts. Ich ziehe mich natürlich schon gern schön an, aber auf der anderen Seite bedeutet es mir eigentlich nichts. Ich muss es nicht haben. So irgendwie könnte man es nennen. Du siehst daher, wie leicht es ist. Also vom Wollen, ich will es, und dann macht man einfach das, was man tut. Da gibt es auch nicht weit von diesem Eintrag. Es bedeutet einfach, das zu tun, was man tut. Vielleicht ist das sogar hier gerade. Auf jeden Fall sagt Jesus da ganz in der Nähe davon, im göttlichen Willen leben bedeutet einfach nur das zu tun, was man tut, was man bisher auch getan hat. Aber in diesem Bewusstsein, in dieser Absicht. Es ist nur nötig, es zu wollen. Also das Einzige, worauf es ankommt, was zählt, ist das zu wollen. Wenn die Seele es will, stattet meine väterliche Güte diesen Willen mit Gnade, mit Liebe, mit Güte aus. Also der menschliche Wille wird ausgestattet mit den göttlichen Eigenschaften. Das sind die Gnade, also die Liebe, die Güte, die Barmherzigkeit, die Heiligkeit, die Schönheit. Das sind alles die göttlichen Eigenschaften. Und Gott fängt sofort an, den Willen des Menschen auszustatten mit seinen göttlichen Eigenschaften. Nicht mehr diesen menschlichen, diesen unbeständigen, wankelmütigen, unzuverlässigen, sondern die göttlichen Eigenschaften. Und das macht uns stabil, die göttlichen Eigenschaften. Die teilen sich ständig mit und sie teilen uns das Leben Gottes mit. Und das Leben Gottes, je mehr es wächst in uns, umso mehr wird auch unser menschlicher Wille stabil im Guten. Und weil auch ich es will, gebe ich von dem Meinen. Also er gibt von seinem eigenen Leben, von seinen Gütern. Und wenn nötig, gebe ich mein eigenes Leben. Und das gibt er eigentlich immer. Er gibt uns sein eigenes Leben, denn er selbst geht in uns hinein. Er gibt uns sein eigenes Leben, er selber ist da und hält dieses Leben aufrecht. Er sorgt dafür, dass wir in der Lage sind, den göttlichen Willen ständig zu empfangen und aufzunehmen. Er selber lebt in uns, vom ersten Augenblick an. Sein Leben ist es, nicht mehr meins. Das geht vom ersten Augenblick an. Er teilt uns sein Leben mit, er gibt sein eigenes Leben hin, um der Seele alle Hilfen und Mittel zu geben. Und er geizt nicht, also er gibt alles, alles. Er schränkt sich da nicht ein. Und er sagt dann, unsere Liebe ist so groß, dass wir verschiedene Grade der Heiligkeit festgesetzt haben. Also verschiedene Grade. Es sind nicht alle gleich. Nicht alle erreichen denselben Grad. Das ist ja auch bei der früheren Heiligkeit so. Da gibt es verschiedene Ordnungen und Klassen von Heiligen. Verschiedene Grade, Hierarchien. Und jetzt im göttlichen Willen ist es auch so, da gibt es ja Einträge, wo es heißt, die Mutter Gottes wird diese Hierarchie behüten und leiten. Sie ist die Königin dieser Hierarchie der Seelen im göttlichen Willen. Und diese Hierarchie wird 9 Grade haben, 9 Klassen. Und da sehen wir auch, manche, die kommen nicht so weit hinein und manche kommen ganz tief hinein, die Höchsten. Also so wie, sie werden 9 Grade haben, so wie es 9 Chöre der Engel gibt, erklärt Jesus. Das war, glaube ich, 1932, aber ich weiß jetzt das Datum nicht mehr genau. Also er gibt verschiedene Grade der Heiligkeit, so wie früher, und auch verschiedene Wege. Das sehen wir auch bei den Heiligen, die wir jetzt schon kennen im göttlichen Willen. Wenn wir vergleichen Luisa Picaretta oder Schwester Faustina Kowalska, beide haben im göttlichen Willen gelebt. Dina Belanger, wieder ganz anders. Conchita Cabrera de Amida, sie haben alle den göttlichen Willen in Besitz genommen, aber sie hatten verschiedene Wege und sie hatten auch verschiedene Bezeichnungen dieser Gabe. Bei der Conchita war es die mystische Inkarnation Jesus und das Priestertum Jesu, das Priesterliche. Das war bei der Conchita Cabrera de Amida im Vordergrund. Bei der Dina Belanger hat es wieder geheißen, die göttliche Substitution. Also Jesus tritt an ihre Stelle. Substitution heißt Ersetzung. Einfach, dass Jesus an ihre Stelle tritt. Und Schwester Faustine, da weiß ich jetzt keine Bezeichnung, aber sie hat das auch ausgedrückt. Sie lebt das Leben der Seligen. Es ist das Leben der Seligen. Und das ist das allgemeine Merkmal. Also er hat verschiedene Grade und Wege festgesetzt für diese Heiligkeit und auch verschiedene Schönheiten, um die Seelen zu schmücken. Es sind nicht alle gleich. Die einen haben von der Zärtlichkeit Gottes mehr und die anderen von der Barmherzigkeit, die anderen von der Schönheit Gottes, von den verschiedenen göttlichen Eigenschaften. Die Schattierungen. Jeder hat einen anderen Charakter und das behalten wir auch. Jeder hat eine andere Eigenart. Also, weiß ich, bei der Irena sehen wir was anderes als bei der Theresa oder bei der Eva oder beim Matthias. Es sind verschiedene Schattierungen, Eigenschaften Gottes, die da ausgestrahlt werden und die in die ganze Schöpfung hinaus wirken. Und jeder hat seinen Platz, so wie die Sterne im Universum. Wenn einer fehlen würde, dann würde alles in Unordnung geraten, sagt Jesus irgendwo. Wenn nur ein Stern da fehlen würde, es würde das ganze Universum aus dem Gleichgewicht geraten. Und da kann man jetzt so ähnlich sagen, von den Seelen, die da im göttlichen Willen leben, es hat jeder seinen Platz. Und da ist eine ganz wunderbare Ordnung. Das ist ein Universum. Wir bilden ein Universum, das in sich total durchkomponiert ist, abgestimmt ist. Ja, jetzt ist es schon wieder ziemlich weit, sind wir nicht gekommen, aber macht nichts. Ich mache wieder Pause, ich sehe, wir brauchen es. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen.